da gibt es natürlich eine ganze Menge verschiedener Sachen dazu zu sagen. Ein wichtiger Unterschied, den du angesprochen hast, ist einmal der, mit dem, dass es da verschiedene Niveaus gibt. Auch das ist noch einmal in sich, das taucht in verschiedenen Aspekten auf. Jetzt sagen wir mal, dass es da verschiedene Niveaus gibt in der Art und Weise, wie die Bedeutung der Sprache für die Konstitution des Gemeinwesens ausgenutzt wird. Da gibt es auch an diesem Punkt schon einen Unterschied zwischen Philosophie und Rhetorik. Also für die Philosophie ist die Sache, die zu erkennen, welche bedeutende Rolle die Sprache hat in diesem Zusammenhang, als primäres Ereignis sozusagen der Sozialisation, und unter Umständen Theorien zu entwickeln, mit denen das erklärt wird. Also die Entwicklung solcher Theorien geht ja sehr weit zurück in die Antike und ist keineswegs eine Sache, die in unserer Zeit oder in den modernen sozialen Wissenschaften erst erfunden worden wäre. Also Theorien zu entwickeln, die das erklären. Für die Rhetorik schaut die Sache ein bisschen anders aus. Die ist unter Umständen auch an solchen Theorien interessiert, weil derartige Theorien sozusagen ihr Prestige fördern können oder dem einträglich oder dem zuwiderlaufen können. Aber für die Rhetorik ist der wichtigste Gesichtspunkt der, den Cicero so ausdrückt, dass er sagt, Und warum sollte es dann nicht dafür stehen, das, was den Menschen gegenüber den anderen Lebewesen auszeichnet, auch noch einmal höher zu entwickeln, als es in der Form dieser Gabe schon ist, also noch über das hinaus, was sowieso jeder kann. Also für die Rhetorik ist sozusagen die Höherentwicklung dieser wesentlichen Anlage wichtiger als ihre Erklärung. Ne? Und Höherentwicklung in verschiedene Richtungen jetzt natürlich, also eben zum Beispiel Höherentwicklung in die Richtung, dass man direkt Fähigkeiten kultiviert, die in diese politische Dimension hineinreichen, was zum Beispiel bei den Sophisten ja der Fall war, deren für die ja doch eine Hauptrichtung ihrer Aktivität als Redner die politische Beratung gewesen ist und sofern sie Lehrer waren und unterrichtet haben, natürlich auch die Ausbildung dieser Fähigkeit, wie du das sehr schön gesagt hast, dass sozusagen der bewussten und effektvollen politischen Intervention durch die Rede. Aber ich würde jetzt mal gern von den Sachen, die du erzählt hast, was herausgreifen, was eigentlich nur sehr, sehr selten als wesentlich erachtet wird und vielleicht ist das ganz lustig. Ich finde es sehr signifikant, dass Cicero darauf hinweist, und du hast das auch sehr schön extra betont, das richtige Wort beim Vorlesen, dass es sich hier um eine Fähigkeit handelt, die es möglich macht, dass einer allein eine riesige Menschenmenge überzeugen kann oder auf seine Seite bringen kann, dass einer allein eine Gruppe von hartgesottenen Experten sozusagen mit einer Rede überzeugen kann, dass einer allein ein Gericht, das vielleicht schon eine vorgefasste Meinung hat, sozusagen durch eine Rede vom Gegenteil überzeugen könnte. Was da bewundert wird, was ist das, was da bewundert wird? Ich glaube, was da bewundert wird, ist die große Disproportionalität zwischen der Einfachheit, der Geringfügigkeit der Mittel, man braucht sich nur hinstellen und den Mund aufmachen, und sozusagen dem großen Effekt. Also was da natürlich könnte man sagen, einer allein kann eine ganze aufgewühlte Menschenmenge, ein Stadion oder sowas in eine bestimmte Richtung treiben, wenn hinter ihm 20 Reihen Panzer auffahren. Aber dann hat er eben eine andere Art von Mittel. Was Cicero bewundert, ist, dass es eben ohne die Panzer und ohne alles nur mit der Rede geht. Und da steckt natürlich noch was dahinter von einer noch früheren, also sagen wir an der Grenze von der archaischen zur klassischen Periode stärker empfundenen Herkunft sozusagen der Kräfte der Rede aus magischen Zusammenhängen. Da handelt es sehen wir ja auch heute noch so, da handelt es sich um Phänomene, die in der Nähe der Zauberei und so liegen. Aber gerade wenn wir uns das bewusst machen, dass das sicher in der Erinnerung noch vorhanden war für einen Cicero, gerade dann sollten wir uns auch den weiteren Gedanken machen, dass wenn die Menschen das gewusst haben, dass es so ist, warum ist ihnen dann das nicht als eine furchtbar gefährliche Sache erschienen? Warum hat so ein Gemeinwesen wie das Römische dann nicht riesige Angst gehabt davor, dass irgendwer, weil reden können ja die meisten und irgendwelche Schulen haben auch nicht nur ganz, ganz wenige besucht, aufsteht und bei der richtigen Gelegenheit was sagt, was alle Römer davon überzeugt, dass sie sich jetzt, was ich, gemeinsam ins Meer stürzen und ihre Stadt verlassen sollten. Also eben so ein Lemming-Phänomen oder so. Warum haben sie das nicht befürchtet? Und das deutet darauf hin, ein Punkt, den du, glaube ich, auch schon angesprochen hast, dass es eben so einfach nicht ist, sondern dass die Rhetorik eben nicht bloß eine irgendwie in uns allen vorhandene Fähigkeit ist, sondern eine Kunst. Also, dass die Rhetorik etwas ist, was nicht sozusagen von selber jeder, indem er in entsprechende Situationen kommt und dann dort sein Lehrgeld bezahlt und auf die richtige Weise reagieren lernt, dann auf eine bestimmte Höhe bringt, sondern was in einer gewissen methodischen Weise erlernt werden muss. Und man braucht schon keine Angst haben, dass sozusagen einer, der das alles kann, was der Cicero kann, aber ganz böse Absichten hat, jetzt plötzlich aufstehen wird, ne?
Ja, da gibt es ja viel natürlich dazu zu sagen. Eine kleine Fußnote oder eine Anmerkung dazu ist natürlich die, dass bei den Römern selber die Rhetorik zunächst einmal in gar keinem besonders hohen Ansehen gestanden ist, sondern als griechische Geschwätzigkeit abgetan worden ist. Weil das waren ja eigentlich nun die Generäle und es war ja nun eine beginnende Militärdiktatur, in der und aus das intellektuelle oder kulturelle Environment, aus dem Cicero schreibt, der Kontext. Und gerade Ciceros Bücher sind nun grundlegende Werke, die versuchen wollen oder gerade unter Beweis stellen wollen einem römischen Publikum, dass die Rhetorik für was Gutes und nicht bloßes, unter Umständen potenziell sehr gefährliches Geschwätz. Ich denke, dass diese Rattenfänger von Hameln-Metapher, die du da eingeführt hast, nicht, also die bezaubernde, die Rhetorik, die also als Magie funktioniert, immer, ich glaube auch bis heute, ein wesentlicher Bestandteil. Die Rhetorik kanalisiert immer Emotionen und versucht sozusagen immer die Emotionen von Zuhörerinnen und Zuhörern zu kanalisieren, dass das auch dann in der frühen Neuzeit in so Persönlichkeiten wie zum Beispiel Savonarola, also einem Heretiker, der sich sehr genau ausgekannt hat mit diesen Traditionen, wieder kristallisiert. Also jemanden, der sehr wortgewaltig war, der relativ sehr gebildet war und der politisch unheimlich gefährlich geworden ist, dann selber auch gefährdet wurde und hingerichtet wurde, aber der tatsächlich in Florenz zu einem der wichtigsten Zeitpunkte, den diese Stadt durchlebt hat, die politische Macht übernehmen konnte aufgrund dieser Inkantatio, aufgrund dieser Beschwörung. Was ich dann jetzt sozusagen noch dazu sagen möchte, ist diese komplexe soziale Interaktion, die du jetzt da auch aufgezeigt hast, zwischen dem einen, der da ohne Waffen steht und dass er nur den Mund aufmacht und die Menschenmenge überzeugt. Cicero selber war sich wohl dieser unglaublichen Macht und gleichzeitig auch Ohnmacht bewusst, wenn er schreibt, dass nicht nur er selbst, sondern auch viele andere von den Meisterrhetoren, von den wirklich abgebrühten Leuten, die also aus dem Gerichtssaal und aus politischen Intrigen nun öfter lebend als tot hervorgegangen sind, wenn man das so sagen kann. Wenn er also beschreibt, dass sich die vor einer Rede, vor einer Staatsrede, einer zu haltenden immer unglaublich gefürchtet haben, also dass sie tatsächlich zutiefst Angst empfunden haben, wenn es darum ging, dann aufs Rednertribüne, auf das Rostrum hinaufzuklettern.
Also ich glaube, was da für dieses Verhältnis, also dieses, was du jetzt meinst, ist ja, dass eben dieses Verhältnis des Redners zu dem Publikum oder so, oder seinen Adressaten eben, dieses erstaunliche Verhältnis, diese erstaunliche Macht, dieses Potenzial, das da für den Einzelnen drinnen steckt, aber doch etwas sehr was Delikates ist. Man sagt, die haben sich da gefürchtet und dass sie sich natürlich in der Vorbereitung oder das zu ihrer Kunst dazugehört, dass sie da etwas eigentlich sehr, sehr Unwägbares einschätzen können. Und eine interessante Sache ist ja, dass die Griechen für dieses Unwägbare, was man richtig einschätzen muss, sozusagen einen Begriff verwendet haben, der eigentlich ein Zeitbegriff ist. Während wir da vielleicht eher solche Begriffe wie Balance oder sowas haben die Griechen da, oder wir sprechen von den Vibrations, die man abschätzen muss und dass man wissen muss ungefähr, dass zum Beispiel so wie das Publikum heute ist, hat es gar keinen Sinn zu versuchen, das und das und das oder so. Die haben dafür einen Begriff gehabt, der eine zeitliche Bedeutung hat, eben diesen Begriff des Kairos. Ne? Das heißt sowas Ähnliches wie Augenblick, aber man hat es nicht wirklich übersetzt mit dem Wort Augenblick. Es heißt sowas Ähnliches wie der günstige Augenblick, glaube ich.
Apresenta na palco.
Ele tem bota ferro.
Pelo na palco.
Bota ferro para trabalho.
Ô, Niki, você tem bota ferro, Mendi?
Por favor.
Um pôde para casaco e para colher.
Cara, mata da coitada branca.
É bom, desgraçado. Manda, vamos estar de olho. Vamos cantar, me cozinhar com o telhado e vamos cozinhar. Então, preta ali, vamos, vamos, sabe? O clarinho, tio mão, olhava o paiol, assim, sim, lá, bebendo. Bebendo pilha, funaná. Bosta de ouro.
Deixa, olhava, filho, olhava.
Ok, primeiro, não está a vir com o romance, ó.
Olhava. Belê. Não me deu, licença.
Está na hora de ir, minense, que me interessa, anda, ficha, o repertório.
Bem, eu ia me ficar na minha companhia, com o polo, eu ficava com o polo, lá.
Tic,
Se me entalar disseram que for baixo na cigarra, eu vou mirar pra senhora, pra senhora, pra senhora, pra senhora. Toma antigo dia, toma antigo rocha, toma minha cevarela.
Ó, me deu pra uma, me testemunha então. Olhava o paiol e se sentia na terreira, no meu negócio, olhava o Beli.
Chama José Varela, chama.
Bem, responde, seu pai, para mostrar o pai mesmo e falha com o bom.
Na minha conta, não olhava, olhava como um troco, um dia, na um dia.
Ah, filho, Chama Antônio Branca, vamos ali, Chama Antônio
Des Kairos ist wahrscheinlich ein unglaublich faszinierendes Denkobjekt in jeder Hinsicht, einfach deswegen, weil es hier darum geht, festzustellen, jetzt im Gegensatz zu dem, was du als aristotelische, überzeitliche Wissenschaft skizziert hast, ganz im Gegensatz dazu, dass es einen richtigen Moment der Intervention gibt. Einen Moment, den du als Vibrations zum Beispiel übersetzt hast, der zeitlich bedingt ist, der historisch kontextualisiert ist, der in einem ganz bestimmten sozialen Kontext vor einem bestimmten Publikum funktioniert. Dort kann er übermächtig sein. Dort kann er sozusagen sämtliche emotionalen Energien einer Sozietät kanalisieren oder er kann eben auch fehlschlagen, völlig. Es kann nicht funktionieren. Deswegen auch Ciceros Angst und die Angst aller anderen großen Rhetoren. Da möchte ich also einen Aspekt der Rhetorik, der antiken Rhetorik betonen, der uns heute sehr fremd erscheinen mag. Diese Reden wurden zum ganz großen Teil aufgeschrieben, darüber gibt es auch lange Aufzeichnungen, wie das zu tun ist, und sie sind auswendig gelernt worden. De facto ist es also eigentlich so, dass da oben auf dem Rostrum, auf der Rednertribüne Cicero gestanden ist, aber Cicero nicht als Persönlichkeit anwesend war, sondern Cicero eine auswendig gelernte Rede vorgetragen hat. Eine Rede, über die er selber also auch kaum Kontrolle gehabt hat. Das heißt, er agiert sozusagen wie ein Puppet on a String, nicht? Also wie eine Marionette. Das heißt, er hat eine Rede bestmöglich designt, bestmöglich für einen Kontext hergestellt, aber diese Rede ist sozusagen in sich abgeschlossen. Und er kann nicht sehr viel, was wir heute live moderieren, tun. Das würde ganz der rhetorischen Tradition widersprechen. Und damit kommen wir wieder zurück auf die Rhetorik als auch sehr stark kodifiziertes Regelsystem. Ja, vielleicht sollten wir noch was über die Frivolität in der Rhetorik sagen.
Lassen wir zuerst einmal noch auf diesen Punkt, weil das ja jetzt eine gewisse kleine Spannung ist und vielleicht auch hilft, jetzt ein bisschen was Allgemeineres zu klären. Das sind ja gegeneinander wirkende Tendenzen. Einerseits dieser Wille des Redners zu erkennen, was er seinem Publikum zumuten kann, und das kann heute ein bisschen was anderes sein als morgen, und dieses Eingehen auf die Stimmungslage und so, wo es eben diese Macht des Kairos gibt. Auf der anderen Seite, das ist doch ein bisschen dagegen wirkend, diese Notwendigkeit, die Sache vorstrukturiert zu haben, und zwar in so einem Maß, wie uns das eben tatsächlich heute kaum noch begreiflich erscheint, dass die das eben wirklich auswendig gekonnt haben, und da läuft das dann so ab, dass er eigentlich nur mehr ganz minimal eingreifen oder reagieren könnte. Das sind zwei Tendenzen, die sicher bei so jemandem wie Cicero einen Ausgleich gefunden haben. Die ganz Großen können das eben beides und können das ausgleichen. Aber wenn wir die beiden Tendenzen auseinandernehmen, dann können wir etwas über die Rhetorik als solche erkennen. Nämlich, dass das ist ja auch bei dem Zitat, jetzt, was du vorher vorgelesen hast, aus dem Cicero ganz schön angeklungen. Die Kunst, die Rhetorik ist, wird ja nicht auf eine völlig abstrakte Weise aus der Fähigkeit zu reden, die jeder hat, entwickelt. Sondern die Kunst, die Rhetorik ist und die man lernen kann, die wird entwickelt aus dieser Fähigkeit, aber bezogen auf ganz bestimmte Standardsituationen. Und in diesem Cicero-Zitat sind diese Standardsituationen ja fast alle benannt. Also das ist die politische Beratung, das ist der Gerichtssaal, und das ist, was also eben nur ein bisschen undeutlich vorkommt, die Lobrede. Das sind die drei Standardsituationen, in Bezug auf die von der Antike an das Methodische, das Kunstartige und das Tradierbare der Rhetorik entwickelt worden ist. Aber es gibt natürlich, die Reihe dieser Standardsituationen muss ja nicht abgeschlossen oder so beschränkt sein. Und da gibt es auch noch eine andere Art von Standardsituation. Und das ist das Streitgespräch als solches. Also sozusagen, Diskussion. Und der beste Fall dafür ist natürlich die wissenschaftliche Diskussion, also die Diskussion, in der nicht Interessen, die auch in den anderen Situationen am Werk sind, eine Rolle spielen. Und in der Diskussion, im richtig gehenden Streitgespräch, da nimmt der Ausdruck Kairos noch einmal eine spezielle und ganz besondere Bedeutung an, nämlich da ist das der Augenblick, wo man in der Argumentation des anderen den Moment erkennt, wo man ihn sozusagen aushebeln kann, wo man mit dem geringsten Aufwand an Kraft die größte sozusagen Zerstörungswirkung für die Anliegen des Gegners erreichen kann. Das ist so wie beim Ringen oder auch beim Judo oder so, eben sehr viel darauf ankommt, so quasi zu erkennen, wann ist der in einer Bewegung, wo der kleinste Aufwand, der kleine Tupfer und er bricht zusammen oder er fällt um. Also wenn er gerade am Boden steht, fest mit beiden Beinen, fällt er nicht so leicht um, da muss ich voll gegen ihn anrennen. Aber wenn er gerade irgendwie in einer sehr komplexen, künstlichen Bewegung ist und ich deren Schwungkraft erfasse, dann kann ich unter Umständen, unter Ausnutzung von der, in der er gerade ist, ihn woanders hinlenken, als er wollte. Da ist das eine ganz besonders interessante Sache. Und das gehört natürlich auch schon ein kleines bisschen zu diesem Thema mit der Frivolität, weil man ja sagt, die Philosophen sagen ja dann oft, das darf natürlich nicht sein, das muss ausgeschaltet werden, dass jemand, nur weil er da gerade jetzt in dieser, man muss ihm die Chance geben, durch diese heikle Phase seiner Argumentation durchzukommen und davon, dass der Opponent besonders geschickt ist oder über eine Urteil, darf es nicht abhängen, ob eine Theorie als gut oder schlecht bewertet wird. Also insofern gehört das schon dazu. Aber es sind natürlich, wenn man über die Frivolität, über die Frivolitätsvorwürfe, die die Philosophie da gemacht, spricht, zwei oder drei andere Catchwords oder im Vordergrund, da ist dieses eine mit dem, dass man für beide Seiten einer sich ausschließenden Alternative
Ja, dass man da sozusagen der Söldner der Wahrheit ist, nicht? Also, dass man in utram que partem dicere, nicht? Dass man beide Seiten in gleich großer Stärke und mit gleich großer Überzeugung vertreten kann, nicht? Das ist natürlich eine Praxis, die direkt aus der Gerichtssaal-Atmosphäre entsprungen ist, nicht? Wo es darum geht, dass ein guter Anwalt, eine gute Anwältin eben für beide Seiten gleich überzeugend Partei ergreifen kann. Und das scheint nun doch gerade einer von den Vorwürfen zu sein, den man dann jetzt also seitens der Rhetorik wieder auch an die Philosophie zurückgeben kann. Man sagen kann, die Philosophie will dann letztlich eindeutige Wahrheitspositionen haben, während in der Rhetorik wir eben sehr oft damit konfrontiert sind, dass zwei Sachen mit möglichst großer Intensität auf beiden Seiten verfolgt werden. Ja, dass es sogar darum geht, eine unter Umständen schwächere Position oder eine aussichtslose Position zu einer stärkeren zu machen.
Das ist dieses, den schwächeren Logos zum stärkeren machen. Ne? Das ist also ein sophistischer Wahlspruch, der natürlich, man kann das in den platonischen Dialogen selbst ja sehen, dass Sokrates, wenn er da irgendwie Kritik übt, nicht an irgendeinen dahergelaufenen Redner, sondern an einem von den ganz, ganz großen Superstars, wie diesem Lysias zum Beispiel, dass dann diese Kritik an dem natürlich noch immer was anerkennt, und das ist so der sportliche Charakter. Also Sokrates selbst in dem Phaedros-Dialog kann sich dem ja gar nicht entziehen, und bevor er sozusagen substanziell versucht, philosophische Ernsthaftigkeit gegen rhetorische Frivolität zur Geltung zu bringen, versucht das ja selber auch noch zuerst einmal auf derselben Ebene. Versucht er, ob er nicht sozusagen allein in dem Sport schon besser ist. Das führt er dann nicht ganz zu Ende, sondern kommt dann sozusagen auf eine kritischere Auseinandersetzung. Ja, es ist sehr schwer jetzt da, also meine Überzeugung ist ja eigentlich, dass dass man, wenn man von dieser Fragestellung Philosophie und oder gegen Rhetorik, also wenn man von dieser Fragestellung ausgeht und aus der wirklich was für die Philosophie Wertvolles machen will, dass man dann eigentlich nicht nur so vorgehen darf, dass man diese Frivolität irgendwie entschuldigt und sagt, naja, so abgesehen davon haben sie aber schon ein paar interessante Sachen auf Lager, sondern dass man diese Frivolität, glaube ich, als was Positives verstehen müsste. Also der Letzte, der für unsere Zeiten sozusagen diese Position zur Geltung gebracht hat, war ja eigentlich Nietzsche, ne?
Ohne Frage, der ja oft im Rückgriff auf die Sophistik sein eigenes philosophisches Verständnis versucht hat, neu zu definieren.
Was dieses Positive ist, was man da dahinter entdecken kann, ich glaube, das ist einfach ein Vertrauen, dass in dieser Fähigkeit, sozusagen die Rede der Beherrschung, der Beherrschung des Logos, ein Vertrauen, dass die nie ganz ausgeschöpft ist. Und dass was immer wir tun, um zu sagen, hier ist eine Sache festgestellt, in uns selbst ein Potenzial ist, noch was Besseres oder Größeres zu erreichen.
Und Texte als historische Texte anzusehen, nicht? Also Texte als Konstrukte anzusehen, die innerhalb einer bestimmten sozialen und zeitlichen historischen Situation entstanden sind und die sich dem auch nicht völlig entziehen können.
Richtig, das heißt, dass ich sozusagen tatsächlich auch immer noch Einspruch erheben kann und nicht so da ehrfürchtig am Boden herankriechen brauche an die Monumente vergangener Intellektualität.
Ja, das Gespräch ist in Gang gekommen und muss jetzt bedingt durch die Sendezeit auch wieder sein Ende nehmen, obwohl ich den Eindruck habe, und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das auch, dass nicht das letzte Wort ist, das zum Thema Rhetorik und Philosophie gesprochen worden ist. Heute waren Richard Heinrich und Sergius Codera im Studio. Das nächste Mal werden Elisabeth Nemeth und Waltraud Ernst über feministische Wissenschaftstheorie sprechen. Die Musik kam von Amalia Rodriguez, das ist eine oder wahrscheinlich die berühmteste Fado-Sängerin Portugals, und von Ferro Gaita, das ist eine Musikformation von den Kapverdischen Inseln.
Oh. naufragar.